Ich bin super gut drauf, weil ich habe mir diese Predigt heute schon gepredigt. Weil Margit mir noch gesagt hat, pass auf die Zeit auf. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich schaue jetzt, wie lange ich dafür brauche und habe es mir vorgeredet und war dann so on fire und das bin ich noch immer. Voll. Wir werden heute ins Eingemachte gehen, weil ich davon ausgehe, dass keiner hier drinnen Zeit zu verschwenden hat. Und es soll einen Sinn haben, dass wir am Samstagnachmittag hier sind und nicht draußen. Es soll genauso einen Sinn haben, dass wir Zeit investieren und in Live-Groups gehen oder in Teams mitarbeiten. Wozu sollen wir überhaupt unsere ganze Kapazität aufbringen? Weil dieses Miteinander, das kostet Kapazitäten. In Beziehung sein kostet Kapazitäten. Ob mit Gott oder mit Menschen. Und Angebote, wie wir unsere Zeit verbringen können, haben wir genug. Davon sind viele definitiv Instagrammabler, als hier in diesem Saal zu sitzen oder vorher die Stühle aufzubauen oder die jungen Mamis hinten im Babyraum zu sitzen. Because let's be honest, it's not the place to be on Instagram. Deswegen, dass wir unsere Zeit in Gemeinde investieren, dass wir uns selbst investieren, das muss einen Mehrwert haben. Und mit Gemeinde meine ich nicht nur den Gottesdienst. Gottesdienst ist Teil von Gemeinde. Es ist ein Ort, an dem wir als Kollektiv zusammenkommen, an dem wir gemeinsam in Gottes Gegenwart kommen, wo wir feiern und Gott anbeten. Es ist ein Ort, wo andere Menschen uns als Gemeinde erleben dürfen und kennenlernen dürfen. Aber der Grund, warum wir uns für Gemeinde entscheiden, muss wirklich schwerwiegend sein. So schwerwiegend, dass wir mit dieser Entscheidung für Gemeinde bereit sind, Nein zu anderen Dingen zu sagen. Aber wozu? Was ist der Mehrwert von Gemeinde für dich? Und hier liegt schon mal der Hund begraben. Dass wir in unserer individualistischen Zeit überall einen Mehrwert suchen müssen. Und ich finde aber, dass diese Frage sehr legitim ist. Es ist dieselbe Frage, die in der Bibel immer wieder gestellt wurde. Viele sind zu Jesus gekommen und haben gefragt, was muss ich tun, um diesen Mehrwert zu erhalten? Und ich will die Frage des Mehrwertes auch nicht absprechen. Sie ist nämlich Teil unseres Seins. Und ich glaube, dass Gott uns das Verlangen gegeben hat, einen Wert zu suchen, einen Sinn zu suchen in dem, was wir tun, eine Sehnsucht nach einem Mehrwert zu haben. Weil er ist die Person, die am allermeisten möchte, dass wir ein ausgefülltes, sinnerfülltes Leben mit Wert führen. Sinn finden wir aber in ihm. Lebenswert finden wir in ihm. Deswegen den persönlichen Mehrwert von Gemeinde, was es für sich für mich bringt, finden wir erst, wenn wir diese Frage hinten anstellen. Und wenn wir das, was Jesus sein Herz in den Vordergrund holen. Ich möchte heute ausgeprägt über zwei Wörter sprechen. Zum einen transaktional, zum anderen transformativ. Transaktional bedeutet, was ist da für mich drinnen? Und was da für mich rausspringt, das ist im Zentrum. Transformativ, da ist, wer ich werde im Zentrum. Ich werde verändert, indem ich mich anderen aussetze, indem ich nach Königreich Gottes Prinzipien leben möchte. Zum Beispiel, andere vor mich selbst zu stellen. Wie kann ich anderen dienen? Wie ordne ich mich unter? We rise by lifting others. Die Ladies unter uns können sich vielleicht an die Frauenkonferenz mit dem Titel, dem Thema erinnern. She rises by lifting others. Und ich muss ehrlich sagen, bis zum heutigen Tag ist das mein Lieblingsthema gewesen von den Frauenkonferenzen. I have to be honest. She rises by lifting others. Wir blühen, wir wachsen, indem wir andere zum Blühen verhelfen. Und wir finden den Mehrwert von Gemeinde, wenn wir verinnerlichen, dass Gemeinde nicht Mittel vom Zweck ist, sondern Gemeinde der Zweck ist. Und damit sich dem Warum von Gemeinde auseinanderzusetzen, ist so, so wichtig. Gott sieht Gemeinde, sein Haus, als sein Zuhause. Und du denkst ja, okay, aber wir lesen doch auch, also wir wissen, Gott lebt in uns und dementsprechend bin ich sein Haus. Und das heißt ja auch, mein Körper ist sein Tempel. Also ja, Gott lebt auch in mir und da brauche ich ja Gemeinde nicht, damit Gott zu Hause ist. Das ist eh schon. Ja, Gott wohnt in dir. Und wir als Kollektiv, als seine Gemeinde, sind dann sein Haus. Er wohnt unter uns. In Epheser 2, 18 bis 20 lesen wir. Und hier spricht Paulus zur kollektiven Gemeinde in Ephesus. Durch das, was Christus für uns getan hat, können wir jetzt alle, ob wir Juden sind oder nicht, also egal von welchem Hintergrund wir kommen, in einem Geist zum Vater kommen. Deshalb seid ihr nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Wir sind sein Haus, das auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist, mit Christus Jesus selbst als Eckstein. Und auch schon im Alten Testament lesen wir heraus, dass Gott nicht das Verlangen hatte, in einer Person zu verweilen. Er wollte unter dem Volk sein. Er wollte unter den Menschen sein, mitten unter ihnen. Also warum Gemeinde? Weil Gemeinde Gottes Wohnstätte ist. Weil er dort ist, wo Gemeinde ist. Und wenn Gott dort ist, dann wollen wir doch auch dort sein. Aber da passt was nicht für mich. Weil wenn er dort ist und wir dort sein wollen, ja, wo ist dann dort, wenn wir als Kollektiv doch die Gemeinde sind? Das passt nicht zusammen. Und deswegen möchte ich gleich von Anfang an klären. Und weil ich denke, dass dieses Missverständnis von einem generationalen oder über Generationen von einer institutionellen christlichen Erziehung weitergegeben wurde. Wir gehen in den Tempel, dort ist Gott. Wir gehen in die Kirche, dort ist Gott. Wir gehen in die Gemeinde, dort ist Gott. Wir gehen hin. Aber du gehst nicht in die Gemeinde. Du bist die Gemeinde. Wir sind die Gemeinde. In den Gottesdienst gehen wir, ja. Wir gehen in den Gottesdienst und wir feiern gemeinsam. Aber da ist das nächste Problem. Ich habe schon so oft gehört, ja, wir hatten so und so viele Gottesdienstbesucher. So und so viele Gottesdienstbesucher. Ich kriege die Krise, wenn ich das Wort höre. Wirklich. Es gibt keine Gottesdienstbesucher. Es gibt's nicht. Jeder von uns nimmt an diesem heutigen Nachmittag teil. Du bist Teilnehmer. Egal, ob du laut mitsingst und springst oder ob du es gemütlicher hast, wenn du auf deinem Stuhl sitzt und dich dort wohlfühlst, ob du früher da bist und noch quatscht oder länger bleibst und im Bistro dabei bist und dich noch unterhaltest, ob du seit Jahrzehnten an einem Samstagnachmittag hier bist oder ob du heute zum ersten Mal hier bist. Du bist Teil des heutigen Abends. Du bist Teilnehmer und du bist Teilhaber dieses Gottesdienstes. Es ist heute dein Gottesdienst. Also Punkt 1, wir verinnerlichen, wir gehen nicht in die Gemeinde, wir sind die Gemeinde. Es gibt keine Gottesdienstbesucher, es gibt Teilnehmer und Teilhaber. Yes? Dann. Yes. Check. Und ich habe es heute vor und spezifisch auf eine Pointe abgezielt, nämlich darauf, dass du dich ganz ehrlich damit auseinandersetzen darfst, was deine Haltung zur Gemeinde ist. Wie ist deine Beziehung zur Gemeinde? Wie ist deine Haltung ihr als Ganzes gegenüber? Und das gilt genauso für mich. Und hier möchte ich auch noch klären, dass wenn wir von Gemeinde sprechen, dann sprechen wir von einer Gemeinschaft. Ich spreche nicht von der Gemeinde als globale Gemeinde Christi, sondern ich spreche von einer Gemeinschaft. In Johannes 13, 33 bis 55, hier spricht Jesus zu seinen Jüngern, kurz bevor er in Richtung Kreuzigung geht: Wohin ich gehe, da könnt ihr nicht hinkommen. So gebe ich euch nun ein neues Gebot: Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Also Jesus spricht hier nicht von einer losen Ansammlung an Individuen. Er spricht doch nicht zu allen Christen weltweit, also nicht, wie, dass wir uns als alle Christen weltweit lieben sollen und wie wir als Christen weltweit zueinander sein sollen. Er spricht von einer Qualität des Miteinanders. Liebt euch. Diese Qualität des Miteinanders so radikal ist, dass sie als Erkennungsmerkmal dient. Dieses Miteinander ist nur durch Nähe möglich. Durch Begegnung. Und Begegnung schaffen wir nicht mit allen Christen weltweit. Das schafft Jesus, sonst niemand. Und diese tiefe Begegnung schaffen wir genau hier in der Gemeinde. Durch die Gemeinschaft. Aber was sind unsere persönlichen Motive und Beweggründe hinter unserem Investment in Gemeinde? Ist meine Beziehung eine transaktionale Beziehung zur Gemeinde? Also ein Geschäft, ein Austausch fixiert, auf Austausch fixiert? Oder ist sie transformativ, gestaltend und wesensverändernd? Könnte es sein, dass so wie ich meine Beziehung zu Gott lebe, widerspiegelt, wie ich meine Beziehung zur Gemeinde lebe? Question on the side. Gewöhnlich wäre transaktional. Welchen Vorteil habe ich davon? Was bringt es mir heute hier zu sitzen? Was habe ich in 2 Jahren davon? Wie sieht mein Wachstumszeitplan aus? Also in einem Monat, in einem halben Jahr, in einem Jahr, wo stehe ich jetzt, wo stehe ich dann? Was bringt mir das? Bei einer Transaktion kann ich auch immer einen Teil zurückhalten. Ich gebe ein bisschen her, dafür bekomme ich was, dann gebe ich wieder ein bisschen, dafür bekomme ich wieder was. Ich gebe nur stückchenweise etwas von mir preis. Das Reich Gottes ist aber transformativ. Hier geht es um Hingabe. Ich will nicht nur etwas bekommen, ich will, dass die Kultur auf mich abfärbt und mich prägt. Transformation bedeutet, ich gebe mich ganz hin und werde dadurch verändert. Ich halte nichts zurück, ohne Actionplan, ohne Timeline, ohne abgeklärtes Return on Investment. Und wisst ihr, wir können jahrelang brav in den Gottesdienst gehen und auch Live-Groups besuchen und auch Dienste in der Church machen und mithelfen und trotzdem innerlich transaktional bleiben. Und wisst ihr was? Das ist genau dann, wenn die Gemeinde zur Last wird. Weil der Return on Investment nicht messbar ist. Und es wird Phasen geben, wo es sich nicht lohnt. Und die Frage, lohnt sich das überhaupt, ist das sicherste Indiz dafür, dass du transaktional denkst. Und wisst ihr, das ist okay, wenn du das so willst. Und Gott war auch, Jesus war okay damit. Und in manchen Beziehungen unseres Lebens ist es wirklich in Ordnung und sogar notwendig, dass wir so leben. Aber nicht mit unserer Haltung gegenüber Gott und seinem Haus. Weil dann verpassen wir so viel. Und ich möchte ganz kurz, ich benutze heute bewusst das Wort, lustig, dass wir haben eine Begegnungszeit in ein paar Wochen, wo wir Gott begegnen und uns selbst begegnen. Und ich verwende heute auch das Wort Begegnung miteinander. Und bewusst nicht Beziehung, weil ich glaube, dass viele von uns, in mir inklusive, ein vorgefertigtes Ideal von einer gesunden Beziehung haben. Was es bedeutet, eine gesunde Beziehung mit einer anderen Person zu haben und was das alles beinhaltet. Und dann kommt der nächste Gedanke, ich habe aber nur eine bestimmte Kapazität. Ich kann nicht Beziehung mit jedem in dem Raum führen, weil die wird dann nicht gut sein, die wird nicht tief sein, die wird nur oberflächlich sein. Also wozu überhaupt? Deswegen Und wir werden unterschiedliche Beziehungen mit jedem voneinander haben, mit untereinander. Aber ich möchte heute bewusst Begegnung verwenden. Und Begegnung bedeutet, dass wir uns öffnen, dass wir von uns preisgeben, dass wir ehrlich Interesse am anderen haben, an unserem Gegenüber, dass wir uns Zeit nehmen, tiefer zu gehen, dass wir Kapazitäten aufbringen, uns auseinanderzusetzen mit dem Gegenüber. Ein transformativer Ansatz verlangt definitiv mehr von dir als ein berechenbares Investment. Beides bringt Segen mit sich, aber Wurzeln schlägt nur das eine. Und wenn Challenges und also Herausforderungen kommen und die Momente, in denen du dich fragst, ob sich das alles wert ist, wird der bloße Segen alleine dich nicht halten. Wurzeln tun das. Also auch wenn die Herausforderungen im Alltag kommen oder innerhalb der Church, wird der Output, also das, was du produziert hast, nicht halten, sondern die Wurzeln werden halten, in die du investiert hast. Und ich möchte ein paar biblische Beispiele aufbringen, wo Glaube zu Transaktion, also zu einem Geschäft wurde. Richter Kapitel 11, 30 bis 31. Jephtha ist ein Prophet und ein Richter damals, also der Leiter vom Volk. Wir lesen, Jephtha legte dem Herrn ein Gelübde dar. Er versprach, wenn du mir den Sieg über die Ammoniter schenkst, will ich dem Herrn das Erste geben, das aus der Tür meines Hauses entgegenkommt. Wenn ich wohlbehalten von den Ammonitern heimkehre, ich will es als Brandopfer darbringen. Er hat einen militärischen Akt, also Transaktion mit ihm gemacht. Er hat Gott gekauft, einen militärischen Sieg erkauft. Und man liest davor, dass er seine Tochter über alles liebte. Und dreimal dürfte raten, wer aus der Tür rauskam. Also er hat einen wahnsinnig rücksichtslosen Schwur getätigt, um sich einen Segen von Gott zu erkaufen. Und hat dafür bezahlt. Judas Iskariot, die ultimative Transaktion. Seine Loyalität war an Bedingungen geknüpft. Daran, ob Jesus seine eigenen Erwartungen erfüllte oder nicht. Und im Endeffekt entschied er, dass Jesus genau 30 Silberstücke wert war. Oder die Menschenmenge nach der Speisung der 5000, nachdem Jesus auf wunderbare Weise das Brot und die Fische, sie alle mit 5 Brot und 2 Fische füttert, sättigt, folgen sie ihn über den See. Aber Jesus spricht die transaktionale Motive direkt an. Johannes 6, 26, 27. Ich sage euch, ihr wollt bei mir sein, weil ich euch satt gemacht habe und nicht, weil ihr das Wunder gesehen habt. Ihr solltet euch die vergänglichen Dinge wie Nahrung, um vergängliche Dinge wie Nahrung keine Sorgen machen. Sucht stattdessen, was euch in das ewige Leben führt, das der Menschensohn euch schenken kann. Denn dazu hat Gott, der Vater, ihn gesandt. Und die Mentalität hier war, sie wollten Brot essen. Sie wollten ihre Bedürfnisse gestillt haben. Sie sind bei ihm geblieben, solange es kostenlose materielle Ressourcen gab. Doch als er anfing, schwierige geistliche Wahrheiten zu lernen, sind die Ersten gegangen und die Nächsten und die Nächsten. Sie wollten den Nutzen, aber wollten die Bedeutung, also das Wunder, gar nicht verstehen. Hätten sie die Nähe zu ihm ausgehalten, hätten sie nicht nur eine Transaktion erhalten, ein bisschen Brot, um ihren Hunger zu stillen. Sie wären durch sein Wort und seine Gegenwart wahrhaftig transformiert worden. Oder Jakobus und Johannes, zwei der Jünger von Jesus. Und da sehen wir, dass nicht mal der engste Kreis immun davon ist. Was mich ein bisschen beruhigt. In Markus 10 lesen wir, wie die beiden zu Jesus kommen und ihn bitten, Lehrer, wir möchten dich um einen Gefallen bitten. Und was sie eigentlich wollten, ist die besten Plätze am Tisch. Sie wollten Logenplätze in seinem neuen Königreich, in seinem Königreich haben, das kommt. Sie wollten ein Return on their Investment. Für das, dass sie ihren Vater und ihre Familie und alles verlassen halten, wollten sie die Rendite dafür. Und wie oft sind wir wie Jünger, wie die Jünger? Und wir checken es auch nicht immer. Und ich glaube, dass wir alle ein bisschen Judas in uns haben und Jakobus und Johannes mit einem Ego und auf transaktional, so ich gebe dir, gib mir auch. Oder was ist da für mich drinnen, wenn ich das jetzt mache, wenn ich da jetzt gehorsam bin und da wieder rein investiere, was habe ich davon? Und wisst ihr, Jesus war nicht verurteilend. Weil sie waren in einem Prozess, genauso wie wir. Aber im Endeffekt ist Transaktion kurzweilig und oberflächlich. Transformation dagegen ist tiefgehend und sie ist der Segen, der wirklich Leben spendet. Sie führt zum Leben, sie führt zur Fülle und sie führt in Wirklichkeit zu dem Outcome, wonach wir uns wirklich sehnen. Und sie entsteht durch Nähe, die unser Denken auf ein neues Level hebt und die uns himmlische Perspektive gibt. Und genau dieses Leben und diese Fülle und diesen Outcome, das suchen wir alle, wenn wir uns ehrlich sind. Und wir müssen uns ehrlich sein, auch, dass Transformation, aus dem dieses Leben entspringt, passiert nicht im Vakuum. Es passiert nicht, währenddem wir alle selbstständig unserem Leben nachgehen. So toll das Leben auch ist, das wir verfolgen. Und dann in unserem Auto und während dem Sport oder während dem Haushalt geistliche Podcasts hören und uns damit füttern und hoffen, dass das dann den Wachstum bringt. Transformation braucht Reibung. Sie braucht ein Gegenüber, sie braucht einen Ort, an dem wir nicht nur Besucher sind, sondern Teil des Ganzen, wo wir aneinander reiben. Und wir alle kennen das afrikanische Sprichwort, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und ich glaube, um Christen zu formen, braucht es genau das Gleiche. Wir alle brauchen ein Dorf. Ich bin in der Church aufgewachsen und dann mit 14 habe ich radikal Adieu gesagt. Und viele Jahre sind vergangen und dann war ich in Madrid verheiratet und habe da mein Leben bewusst Jesus gegeben. Und ich habe diese erste Zeit mit Gott so geliebt. Ich war so wirklich frisch verliebt und habe zum ersten Mal, hat die Bibel zu mir gesprochen und ich hatte Stunden sind vergangen beim Bibellesen auf einmal und beim Journaling. Und auf einmal war die Zeit weg und es war Abend. Und ich hätte nichts mehr gebraucht, auch nicht mal Essen. Also irgendwann habe ich draufgekommen, dass ich urhungrig war, aber ich hätte es nicht gebraucht. Und ich habe gedacht, Gott, darum geht es doch, ich brauche nicht mehr. Und ich habe, da wo ich es auch ausgesprochen habe, ich brauche nicht mehr, habe ich Gott so stark reden gespürt, Esther, du wirst mit mir alleine nur bis zu einem gewissen Punkt wachsen und nicht weiter. Du brauchst Menschen und mir war klar, dass er damit Gemeinde meint. Du brauchst Church. You need church to grow. Und ich war insgesamt ein Jahr in Madrid und das war so ein halbes Jahr vor Ende und es hat schon noch ein halbes Jahr gebraucht, bis ich ready war, weil auch die Zeit dann noch gebraucht habe, um Dinge aufzuarbeiten und zu verdauen. Und dann sind wir nach Zürich gezogen, nur für 3 Monate. Aber so, als ich dort war, ich war von Sonntag 1, war ich dann im Gottesdienst und habe mir auch gleich eine Kleingruppe gesucht und war die ganzen 3 Monate im Gottesdienst und in der Kleingruppe, weil ich gewusst habe, ich muss hier ein Lifestyle aufbauen. Gewohnheiten aufbauen. Also Zürich war die Zeit, wo ich dann angefangen habe, die Gewohnheiten zu bauen. Zürich kam zu Ende, wir sind nach Frankfurt gezogen und ich war hochschwanger mit dem ersten Kind Yves. Und als wir die Wohnung noch gesucht haben und eingerichtet haben, habe ich gleichzeitig eine Church gesucht. Weil ich wollte dann nach Wien gehen, um zu entbinden. Und bevor ich nach Wien gehe, wollte ich wissen, in welche Wohnung ich zurückkomme und in welche Church ich zurückkomme. Da bin ich in die Church gegangen und habe mir den Babyraum angeschaut, weil mir klar war, dass ich die erste Zeit meistens da drinnen sitzen werde. Und das war auch Sonntag zurück und I was in Church und ich war in der Church mit Yves. Und am Anfang war Yves noch ruhig in der Tragetasche und ich habe ein paar Gottesdienste erleben dürfen und dann war ich ein Jahr lang im Babyraum von Form Worship bis zum Ende, weil das haben sie dort so gemacht. Und ich habe aber gewusst, also es gab dort Frauen, die Frau, die ich dort getroffen habe, Eine der Frauen ist zu meiner ersten Mentorin geworden und hat mich begleitet durch meine ganze Zeit in Frankfurt. Und ich habe, das war der Ort, wo ich Church erlebt habe, Beziehungen gebaut habe, tiefer gegangen bin. Und dann auch mit Eve in der Tragetasche das Welcome-Team übernommen. Und es waren 2 Gottesdienste am Sonntag, wir haben immer 2 gemacht. Es war eine Routine. Und dann zurück in Wien, mitten in Corona, wusste ich noch immer, I knew who my people were. Ich wusste, wer meine Leute sind. Und es hat Intention von mir gebraucht, Beziehung aufzubauen. Weil ihr denkt, ich war, I don't know, 20 Jahre ganz weg und dann wieder im Glauben, aber nicht in Wien in der Life Church. Das heißt, Beziehungen hatte ich hier keine. Das heißt, es hat Intention gebraucht, diese aufzubauen und Gemeinschaft zu bauen. But I knew, ich wusste, das ist der Ort, wo ich mich pflanzen will und meine Kinder pflanzen will. Und wir leben in einer Zeit des radikalen Individualismus. Wir glauben, wir schaffen alles selber, aber wenn wir uns ehrlich sind, suchen wir alle nach Community. Und wenn wir es nicht finden, dann schaffen wir uns unsere eigene im Internet. Aber da dreht sich's dann nur um uns selbst. Und in der Bibel ist Gemeinde kein Gebäude aus Stein, es ist ein Kollektiv an Menschen. Wir sind die Gemeinschaft und ein Kollektiv, das definiert ist durch Jesus Christus. Und diese Gemeinschaft, dieses Dorf funktioniert durch das Einander. Und wir lesen das so oft im Neuen Testament über einander. Es gibt so viele Einanderstellen. Nehmt einander an, tragt einanders Last. Vergebt einander, dient einander. Und ich möchte dich heute fragen, wer ist dein Dorf? Und vielleicht zuckst du mit dem Wort Dorf zusammen und denkst, oh, genau aus dem bin ich geflüchtet, das ist das Letzte, was ich brauche. Bin froh, dass ich aus dem Dorf weg bin. Und wir assoziieren mit Dorf oft Enge. Leute, die sich einmischen, Irritation und ja, Dorf irritiert, ein Dorf konfrontiert. Jedes Dorf hat seine Weirdos. It is so. Das sind Menschen, mit denen man sich nicht unbedingt aussuchen würde, zusammen das durchs Leben zu gehen. So viele Originale. Aber das Dorf kümmert sich. Ein Dorf ist ein Ort, an dem du nicht anonym bleibst. Ein Dorf ist ein Ort, wo man merkt, wenn du fehlst, wo man deine Geschichte kennt. Ein Dorf ist ein Ort, wo man nach Hause kommt, weg von der Anonymität der Großstadt, rein in ein Umfeld, wo man Interesse an dir hat, wo man den gleichen Dialekt des Herzens spricht, wo man mal tief durchatmen kann. Da gehöre ich hin. Wo die Generationen am Tisch zusammen sitzen, wo man gemeinsam lacht und gemeinsam auf Babys wartet. Und ihr kennt sicher die Schilder bei Churches, ich glaube, wir haben es auch, gell? Willkommen zu Hause. Und ich muss ganz ehrlich sein, ich fand sie bis vor kurzem furchtbar. So richtig abgedroschen und unangenehm. Und so, warum willst du mir sagen, dass es mein Zuhause ist? Aber ich habe meine Perspektive geändert. Und vielleicht kann ich dich dahin mitnehmen, nämlich dieses Willkommen zu Hause, wenn du es liest, wahrzunehmen, nicht als ein Statement, sondern es als eine Einladung wahrzunehmen. Dass die Menschen hier dich dazu einladen, Wurzeln zu schlagen, näher zu kommen. Das ist eigentlich etwas sehr, sehr Schönes. Trau dich näher. Hör auf, ein Durchreisender zu sein. Ein Tourist nutzt die Infrastruktur, aber er wohnt nicht dort. Er prägt nichts. Der Ort färbt nicht auf ihn ab, weil er nicht tief genug geht und sich dort nicht genug Zeit verbringt, um dort zu sein. Er gibt sich nicht hin, weil er nur die Attraktionen sieht und nicht das echte Leben erlebt, die guten und die nicht so guten Zeiten erlebt. Ein Tourist bleibt in den schönen, bequemen Teilen, sucht sich aus, was er wann sehen und erleben möchte. Und er verpasst dabei das meiste. Er verpasst das Echte. Er verpasst das, was die Stadt wirklich, oder das Dorf in diesem Fall, wirklich zu geben hat. Und ein Dorf besteht nicht aus Häusern, sondern aus der Atmosphäre und aus dem Leben, das die Menschen, die dort leben, dort schaffen. Und hier möchte ich uns ansprechen, dass jeder von uns mitverantwortlich ist für die Qualität in unserem Dorf, für die Lebensqualität in unserem Dorf. Wenn dich etwas irritiert, schau hin. Vielleicht braucht es bei dieser irritiert es dich, weil es in dir einen Culture Change braucht, weil da etwas aneinander kommt, das nicht zusammenpasst. Vielleicht ist es in dir. Oder du bist dazu aufgerufen, transformativ mitzuwirken und die Kultur des Dorfes mitzubauen. Warum ist dieses Dorf so wichtig? Weil es der Ort ist und die Gemeinschaft ist, wohin wir immer wieder zurückkommen können, auftanken können, wo wir Zuspruch finden, wo immer wieder Wahrheit über uns gesprochen wird, wo wir zugerüstet werden, das Leben zu meistern. Weil nur dann, wenn wir in die Welt, nur dann können wir in die Welt hinausreichen, wenn unsere Wurzeln tief gehen. Und unsere Wurzeln in Erde verwurzelt sind, die uns Nährstoffe geben und der Nährstoffe wir auch annehmen. Segen gibt dir keinen Halt. Die Wurzeln tun das. Wenn die Wurzeln nicht gesund sind, wird alles, was nach außen wächst, irgendwann fad und welk werden. Und das Ziel von Gemeinschaft ist eben nicht Selbstzweck, sondern wir bauen dieses Dorf nach innen gesund und stark, damit wir nach außen weit wirken können. Wie stark sind die jungen Menschen, die aus unserem Dorf herauskommen? Wie bereit sind sie, die Welt mitzugestalten? Und das hängt von der Tragfähigkeit unseres Supportsystems ab. Nicht alleine am Bürgermeister, im Pastor, an der Frau Pastorin. Wir lesen nicht in der Apostelgeschichte, dass nur die Leiter die Gemeinde trugen. Die Gemeinde hat sich gegenseitig getragen und befähigt und gestärkt. Wir bestärken einander. Wir machen einander stark. Wir befähigen einander. Hört sich so, I don't know, in den Wolken an für mich. Aber wir machen einander fähig. Wow. Ich könnte nicht tun, was ich tue, ohne mein Dorf. Ich könnte mein Leben nicht so leben, wie ich es lebe, ohne mein Dorf. Wir machen einander fähig für unseren Dienst und für unser Leben. Und ich möchte bewusst nicht sagen, wir machen einander fähig für unseren Dienst innerhalb der Church und unserem Leben außerhalb der Church. Wir müssen nämlich damit aufhören, das getrennt zu sehen. Wir machen einander stark fürs Leben. Punkt. Es verschwimmt, es verwebt sich, es ist eins. Wir machen einander fähig und stark für die Verantwortung, die Gott uns gibt. Ihr macht mich fähig, die Verantwortung zu tragen, die Gott mir gibt. Wir machen Margit fähig, die Verantwortung zu tragen, die Gott ihr gibt. Unser Bistro-Team wird von Matthias geleitet. Und im Team sind 4, 5 Frauen, 2 Jungs, 2 Männer. Dieses Team, vor allem einige der Frauen, haben viel mehr Erfahrung in der Küche als er. Er hat ja zur Verantwortung gesagt. Sie machen ihn fähig, diese Verantwortung zu tragen. Und ich glaube, genauso Stefan in der Technik oder in anderen Bereichen. Und das genau das gilt für Dinge, die außerhalb vom Samstag passieren. Niemand, und wir müssen aber dafür, dass andere Menschen uns stark machen können, müssen wir Schwäche zeigen. Wir müssen uns öffnen, wir müssen uns verletzlich machen, Sonst geben wir ihnen ja nicht mal die Chance, uns aufzuerbauen. Wir bauen hier nicht nur einmalig eine Gemeinde auf. Wir bauen sie jeden einzelnen Tag, indem wir einander bauen. Oft denken wir, eine Gemeinde baut man oder da bei der Gemeindegründung am Anfang und dann gibt es ein kleines Team und das gründet die Gemeinde und gibt Gas und dann nach ein paar Monaten oder ein paar Jahren, dann steht die Gemeinde und da ist sie. Aber wir bauen immer, ohne Unterbrechung, endlos, bis Jesus zurückkommt. Und das ist nicht der Job von ein paar wenigen, die Pastor oder Leiter als Titel haben, sondern von uns allen. Wir bauen gemeinsam. Und genau das ist das Geheimnis. Indem wir einander bauen, bauen wir Gemeinde. Wir erschaffen einen Ort, den es so woanders nirgends gibt. Einen Ort, an dem Liebe nicht nur ein Wort ist, sondern das Zentrum. Wo das höchste Anliegen, mein höchstes Anliegen ist, dich zu bauen und zu erbauen und zu stärken. Und dein größtes Anliegen es ist, mich aufzufangen und mich zu stützen und mich zu stärken. Wir bauen. Und ich sage euch ganz ehrlich, für mich gibt es nichts Schöneres. Es gibt nichts, was mir mehr Sinn gibt. Es macht mein Leben größer, reicher, tiefer. Das kann für uns alles so sein. Und es ist genau das, was Jesus meint, als er sagt, so wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Und viele von uns genießen die Vorzüge des Dorfes schon seit Jahrzehnten. Wir sind in dieser Gemeinschaft aufgewachsen. Wir sind sie gewohnt, wir sind darin aufgeblüht. Wir hatten das Vorrecht, wir hatten the privilege. Und wir kennen es gar nicht anders. Aber Vertrautheit kann eine ganz eigene Dynamik annehmen. Wenn wir uns an das Dorf gewöhnen, kann es unbewusst passieren, dass wir anfangen, es als selbstverständlich zu sehen. Und wir rutschen fast ungemerkt aus der Hingabe zurück in die Transaktion. Und in ein transaktionales Denken. Vielleicht, weil du gerade deine eigenen Grenzen überschritten hast oder deine Kapazitäten, die aber dein ganzes Leben beinhalten, übergangen bist und überreizt hast. Und in diesem Moment wird das Dorf dann plötzlich von einem Zuhause zum Sündenbock. Es gibt viele Faktoren, die dazu führen können, dass wir aus einer transformativen Beziehung zur Church, zur Gemeinde, herausgerissen werden. Wie zum Beispiel Corona ist ein Faktor davon. Wir wurden rausgerissen. Wir wurden aus der Nähe herausgerissen. Und ich kann mir vorstellen, dass es dazu geführt hat, dass einige ins Transaktionale gerutscht sind. Oder wir flüchten auch da rein, weil es ist manchmal ein Reflex, aus dem Bedürfnis heraus, sich zu schützen oder schutzbedürftig, also das Verlangen nach sich zu schützen. Aber wir müssen uns bewusst machen, die Transaktion, das Geschäft, dass ich gebe nur ein bisschen her, ich schaue mal, was ich davon habe, ob es sich lohnt, das ist eine Sackgasse. Denn in der Transaktion endet die Nähe. Und wo Nähe aufhört, stoppt auch die Transformation. Und dann ist es, wo du die lebensspendende Quelle verpasst, weil dein Blick nur noch auf deine Rendite geht. On your benefit. Becky, magst du mit dem Team raufkommen? Weil ich möchte mit den Fragen abschließen, die auch ich mir stelle. Wer ist dein Dorf? Bist du bereit, dich prägen zu lassen? Dürfen andere auf dich abfärben? Bist du ein Tourist, der die Infrastruktur zwar wirklich zu schätzen weiß? Oder bist du ein Dorfbewohner, der hier lebt und mitbaut? weil wir bauen gemeinsam. Und das sage ich nochmal zum Abschluss, weil es ist wirklich, es ist die Vision von diesem Haus und es ist Gottes Herz. Wir bauen gemeinsam einen Ort, den es woanders so nicht gibt. Gemeinde ist Gottes Erfindung. Gemeinde ist Gottes Königreich auf Erden. Durch das dann alles fern, alle Schichten, alle Bereiche der Gesellschaft dann geprägt werden. Wo Menschen aufwachsen und verwurzelt sind, die so fest gehen, wo die Wurzeln so fest gehen, dass wir hinauswachsen können. Gesund, stark, grün, saftig. Und die Vielfalt und die Einzigartigkeit eines Dorfes werden immer von den Menschen geprägt, die in dem Dorf leben, die es bewohnen und gemeinsam bauen. Trau dich zu wurzeln. Vielleicht zum ersten Mal. Und dann möchte ich dir zusprechen, dass das ein Prozess sein darf. Das ist nichts, das von heute auf morgen gehen muss und geht. Das ist etwas, wo man hineinwächst und wo kein Druck ist, sondern das von einem Wunsch getrieben ist, Teil zu sein von einer gesunden Community, die das Beste für mich will und Gott dadurch näher kennenzulernen. Wir haben keinen Stress. Und vielleicht möchtest du dich neu verwurzeln. Ich möchte zum Abschluss beten. Schließ gerne deine Augen. Jesus, gib uns deinen Blick für deine Gemeinde, für dein Zuhause. Neu. Dort, wo Druck entstanden ist, über die letzten Monate oder Jahre, nimm ihn und komm. Du hast nie verurteilt. Du hast immer geliebt. Und dort, wo Druck entstanden ist oder unsere Sichtweise auf Church sich verschoben hat, komm wieder mit deiner Perspektive. Heiliger Geist, wir legen dir jede Angst nieder, uns zu öffnen. Wir sagen, Jesus, komm in die Verletzungen, die Gemeinde in der Vergangenheit gemacht hat, also verursacht hat. Alles, was mir passiert ist in der Vergangenheit aufgrund von Gemeinde, Jesus, war nicht aufgrund von dir. Deswegen lade ich dich ein in genau diesen Ort und mir deine Sichtweise auf Gemeinde zu zeigen. Weil ich möchte mich dort verwurzeln, wo du bist. Jesus, zeige uns, wo es Bereiche gibt, wo wir transaktional denken und fühlen. Zeige uns die Judas, die Jakobus, die Johannes in uns. Zeige sie auf, sodass wir sie dir hinlegen können. Vergib uns, wo wir dort hart geworden sind zur Gemeinde, wo wir die Gemeinde als Sündenbock genommen haben, ihr die Schuld gegeben haben, für wie es uns geht. Beginne einen Prozess in uns, der uns tiefer führt in unserem Verständnis zur Gemeinde und Gemeinschaft. Leuchte auf falsche Erwartungen, die wir haben auf Beziehung oder falschen Druck, den wir uns selber machen auf Beziehung. Wir Aber wir wollen einander begegnen, lernen. In der Begegnung bist du. Du wohnst unter deinem Volk. Du wohnst unter uns. Und wir möchten dich tiefer erkennen, tiefer kennenlernen. Wir möchten ein Ort sein, wo Menschen rausgehen, die stark sind. Die die Welt erobern. Und ich danke dir von ganzem Herzen für dieses Haus hier, das sich so formen lässt von dir, das sich in erster Linie nach dir ausstreckt und nach deinem Herz, wo du der Mittelpunkt bist, der Eckstein. Ich danke dir für diesen Ort und die Menschen. Amen.